Der S3-Podcast.
Wie ist das möglich? Der Gedanke kommt einem, wenn man hört, zu was für Preisen Kunst heute versteigert wird. Oder wenn man liest, wie viele Millionen das Bilder kostet, die aus den Museen geklaut werden. Wie ist das möglich, dass man sagen kann, das Bild ist jetzt 100 Millionen Franken wert? Input geht heute auf die Suche nach einer Antwort und nimmt euch mit auf den Kunstmarkt. Teurer Kunst. Eine Sendung von Thomas Balderer, Musikredaktion Urs Mausfeld.
Ja, es ist ein bisschen gefährliche Sache, das ist klar. Der Künstler hat das Werk vielleicht für 1'000 Franken verkauft und hat von den 1'000 Franken 50% gekriegt, also 500 Franken. Und nachher geht es für 10 Millionen 20 Jahre später und der Künstler hat nichts davon.
Gerade jetzt in den letzten 5 Jahren haben wir eigentlich immer gedacht, es kann ja nicht sein, dass etwas so teuer ist. Das muss ein Ausreißer sein.
Ich habe ihm gesagt, ja, ich suche eine Galerie, die am Messen geht. Und sie haben sich irrsinnig über das gefreut.
Eine Galerie, die kein Geld hat, wird sehr schwer haben. Es ist eine teure Welt und man muss investieren können.
Letztendlich geht es natürlich immer wieder um eine gewisse Adelung eines Werkes. Oder? Die Adelung für den Künstler über die öffentliche Institution, die gilt nach wie vor. Plus natürlich auch die sogenannte Privatsammlung, wenn sie etwas aufgebaut hat, wenn sie ein Renommee aufgebaut hat.
Input.
Zum ersten, zum zweiten, wirklich nicht mehr, zum dritten. Herzlichen Dank.
Bis sich Sammler an einer Kunstauktion über den Preis streiten, bis dorthin ist es ein weiter Weg für ein Bild. Damit der Künstler oder die Künstlerin überhaupt in die Kunstwelt hineinkommt, für das braucht sie oder er in der Regel einen Galerist. Der Galerist ist quasi der Manager vom Künstler, der die richtigen Leute kennt. Die renommierteste Galerie in der Schweiz, das ist Hauser und Wirth. Wegen ihrem Renommee, der Künstler, den sie vertritt und wegen der finanziellen Möglichkeiten, gilt sie als Nummer 1 unter den Schweizer Galerien. Bei Hauser und Wirth unter Vertrag sind zum Beispiel Pippi Lotti-Rist, der Roman Signer oder der Christoph Büchel. Alles Künstlerinnen und Künstler, die in der Schweiz zu den Top 10 zählen. Von Hauser und Wirth vertreten wird auch die Malerin Caro Niederer aus Zürich. Eine Künstlerin, die sich mit Ausstellungen zu Berlin, zu London und zu New York einen Namen gemacht hat. Eine feine Frau, die sich ihren Platz in der Kunstwelt erobert hat. Aber von Geld, Macht und Prestige spürt man in ihrem Atelier in Zürich nichts. Ein Tisch, ein Sofa, ein Gasofen, das ist alles, was es am Mobiliar hat. Ein Zimmer von einer Altbauwohnung, die Wände vollgestellt mit grossen weissen Leinwänden, ein heller Raum gerade unter dem Dach. Die Caro Niederer ist 44, Mutter von 2 Kindern im Teenageralter. Zu der Kunst gefunden hat sie anfangs 80er Jahre. Sie hat das Wirtschaftsgymnasium abgebrochen und eine Lehre als Buchhändlerin gemacht.
Ich und meine Freunde, wir haben Kunst gemacht und Ausstellungen vor allem und haben eigentlich damals ja, in Zürich einfach auch im Umfeld vom Kunsthaus Oerlikon eigentlich angefangen.
Von Oerlikon aus hat Caro Niederer dann ihre künstlerische Laufbahn gestartet. Sie ist reisen, hat Postkarten gesammelt und die daheim im Atelier neu interpretiert. Sie hat die Karten auf Leinwand gemalt, sie hat sie geschnitzt, sie hat sie nachgedruckt und am Schluss sogar als Teppich knüpfen. Bilder in Teppich zu verwandeln, das fasziniert sie auch heute noch. 2 aktuelle Exemplare hängen darum auch im Atelier.
Das sind eigentlich Fotos, die während der Ferien entstanden sind. Jetzt gerade die 2. Und dann eigentlich in China von Frauen geknüpft werden. Und dann durch die Knüpftechnik eigentlich oder die andere Kultur auch wieder so ein bisschen andere Bilder geben. Und ja, mir gefällt auf eine Art daran, dass, also der Ursprung ist ja ein Foto, dass es aber doch malerisch ist, aber auch auf eine Art die Pixel, oder? Also Computer, also digitale Fotos und Teppich haben dann auch wieder einen Zusammenhang. Und wie soll ich das beschreiben? Muss es sehen.
Ja, Über die eigenen Bilder zu reden, ist gar nicht so einfach. Aber die Biografie von der Caro Niederer, die erzählt auch etwas. Von den ersten Solo-Ausstellungen im Kunsthaus Oerlikon sind ihre Bilder in immer bedeutendere Museen gekommen. Zu Krefeld, zu Malaga, zu Mailand, zu New York oder zu Dublin. Und ihre letzte Ausstellung hat sie das letzte Jahr bei der Galerie Hauser & Wirth zu London gehabt.
Dort habe ich das erste Mal wieder Textilien gezeigt und auch farbige Bilder. Und das war wunderbar, ja.
Und von den Sammlern, was haben Sie da für Reaktionen gehabt?
Gute auch. Hat gefallen. Sind viel gekommen. Also vor allem die in England.
Und kommerziell hat es sich auch gelohnt?
Ja, ich habe verkauft und ein Jahr davon gelebt. Nein, es war sehr erfreulich.
Eine erfolgreiche Ausstellung und Caro Niederer hat wieder genug verdient, damit sie ein Jahr lang in Ruhe arbeiten kann. Und sie ist froh, dass sich ihre Werke so gut verkaufen will. Dann muss sie sich nicht gross um die finanzielle Seite von ihrer Arbeit kümmern.
Ja, als Künstler ist man nicht Händler, ist man Produzent und muss sich überlegen, was es für Bedingungen braucht, um gute Kunst zu machen. Und die sind in einem anderen Gebiet, irgendwie, als sich jetzt da mit Zahlen und vom Kunstmarkt zu befassen.
Das überlässt sie gerne der Galerie. Und weil die in ihrem Fall zu den renommiertesten zählt, kann sie sich die Haltung auch leisten. Die Caro Niederer ist in der glücklichen Lage, dass sie sich ihre Kundschaft ein Stück weit sogar aussuchen kann.
Ja, es ist so ein bisschen ein Ausbalancieren. Also ich meine, es sind ja doch Produkte, die man macht und an gewissen gibt man gewisse Sachen lieber und gewisse Sammlungen weniger gern. Und ja. Oder man will gewisse Arbeit ein bisschen zurückbehalten, weil man eben nicht so viel hat.
Die Caro Niederer setzt auf Exklusivität. Und weil sie in der Fachwelt einen guten Ruf hat, kann sie die wenigen Werke auch teuer verkaufen.
Ich finde einfach, meine Preise sind, da ich nicht viel produziere, würde ich sagen, wenn sie sonst vergleichen im Kunstmarkt, also ich finde es gute Preise für mich, aber also...
Was heisst das, 10'000 Franken pro Bild?
Nicht eine halbe Million. Oder wenn sie ja, es gibt Arbeiten ab genau 10'000 Franken bis, meine Preise sind ja 9 Euro bis 45'000 Euro, so von den Bildern und Teppich.
Ja, aber 45'000 Euro, das ist schon recht.
Ja, aber das ist dann auch wirklich so ein grosser, angeknüpfter Teppich, wo monatelang daran gearbeitet wird und wo es nur einen gibt. Und es gibt ja auch nicht viel davon dann. Ja.
45'000 Euro, also rund 70'000 Franken für einen Teppich, das ist nicht gerade wenig. Aber wer weiss, vielleicht kostet der Teppich in ein paar Jahren auch schon 700'000 Franken. Aber das hängt ganz davon ab, wie sich der Marktwert von der Caro Niederer entwickelt.
Input.
Ob der Marktwert von Kunst steigt oder fällt, das entscheidet die Kunstwelt. Das heisst, das sind Kuratoren von Museen, Sammler oder Kunstkritiker, die da mitreden. Vom Atelier von der Caro Niederer wechseln wir darum jetzt auf Basel ins Büro von Peter Bleuer. Er ist einer von denen, der mitbestimmen kann, was als gute Kunst gilt und was nicht. Der Peter Bleuer ist nämlich Direktor von der Liste, einer Kunstmesse für junge Kunst. Die Liste, das ist die Messe, die als Sprungbrett gilt für die Art Basel, die wichtigste Kunstmesse, die es gibt in der Welt. Beim Peter Bleuer haben sich für die aktuelle Kunstmesse, die im Juni stattfindet, darum auch wieder 400 Galerien aus der ganzen Welt beworben. In den letzten Wochen hat er die mit einer Jury wieder sichten müssen, um zu entscheiden, welche von diesen 400 Galerien die 60 besten sind, die schlussendlich dann an die Messe kommen. Wie also sieht man, was gute Kunst ist?
Das Beurteilen des Werks passiert eigentlich im Vergleich mit anderer Kunst. Also indem man sehr viel kennt, entwickelt man ja die Fähigkeit, Unterschiede zu sehen. Und man sieht, was jemand besser oder schlechter macht. Das gehört zu meinem Beruf. Das gehört darum auch zu unseren Berufen, dass wir sehr viel schauen. Also unser Auge muss geschult werden an dauerndem Schauen.
Neue Kunst wird also gemessen an der, die es schon gibt. Und als gute Kunst gilt dann eben nur die neu ist, die irgendeine Form gefunden hat, um etwas darzustellen, was man bis jetzt so nicht gekannt hat. Das Chaos vom globalen Kunstschaffen soll so in eine Hierarchie hineinkommen. Quasi in eine Skala, die von nett, aber unbedeutend geht, bis zu wichtig und weltbewegend.
Je mehr Distanz man zu etwas hat, natürlich, desto neutraler kann man beurteilen. Und das ist sicher schwieriger von der Kunst, die jetzt passiert. Und das hat uns die Kunstgeschichte ja bewiesen, dass natürlich Sachen als wichtig angeschaut worden sind in der Zeit selber. 100 Jahre später ist das Zeug alles in den Keller von dem Museum. Man findet es nicht mehr wichtig. Und Leute, die man vielleicht nicht so wichtig gefunden hat, sind auf einmal sehr bedeutend geworden. Weil einfach aufgrund von dieser Distanz, wo man ein bisschen mehr einen Überblick über etwas hat, ein bisschen Distanz kann nehmen, kann man das Zeug anders beurteilen.
Aus der Distanz kann man heute auf die vergangenen Epochen zurückschauen und sieht relativ klar, wer in seinem Jahrhundert künstlerisch am meisten bewegt hat. Heute, in der Gegenwart, ist das viel schwieriger. Und trotzdem, der Peter Bloier muss für seine Kunstmesse jedes Jahr eine knallharte Auswahl machen. Bewertet werden in dem Fall aber nicht die einzelnen Bilder der Künstler, sondern das Programm der Galerie als Ganzes. Um an eine wichtige Kunstmesse zu kommen, muss man als Künstler also schon mal bei einer wichtigen Galerie sein. Und die Galerie sollte, wenn möglich, ein paar wichtige Freunde haben, die ab und zu auch mal einen Brief schreiben.
Das heisst, wenn man natürlich einen wichtigen Museumsmann auf eine Galerie aufmerksam macht, schaue ich sicher das Dossier auch gut an. Das ist klar. Das ist auch jemand, den ich schätze und der denkt, er weiss auch etwas. Das ist auch, wir fragen auch um. Also das ist nicht nur die Jury, das muss ich schon sagen. Wir haben natürlich weltweit Berater, wo wir auch befragen, was gibt es bei euch in China Neues an Galerien im Moment. Ich kann ja das nicht alles selber herausfinden. Das heisst, ich habe Leute vor Ort, die mir natürlich auch Vorinformationen leisten. Aber wählen tut die Jury trotzdem am Schluss, ohne die Informationen. Aber überhaupt zum Sammeln gehen wir natürlich umfragen.
Und das heisst, wer in der globalen Hierarchie der Kunstwelt aufsteigen will, der braucht eine Galerie mit guten Kontakten. Er braucht aber eben auch eine Galerie, die Geld hat.
Was es ja heisst für einen Galerist, ist natürlich, in den Kreisen zu verkehren, wo die Sachen gekauft werden. Das heisst, man muss reisen, man muss bei diesen Sammlern vorbeigehen, man muss mit denen zu Mittag essen und so weiter, mit den Museumsleuten auch. Und das ist teuer.
Der Aufstieg in der Kunstwelt, der funktioniert prinzipiell nach einem Punktesystem. Je mehr Punkte man hat, desto mehr Prestige hat man und desto höher ist der Marktwert. Und Punkte, das gibt es für Ausstellungen in guten Museen, das gibt es für Auszeichnungen von wichtigen Stiftungen oder für gute Kritiken in den richtigen Medien. Prestige gibt es natürlich aber auch, wenn man seine Kunst teuer verkaufen kann. Der klingende Name vom Käufer, der ist aber gerade so wichtig wie die Höhe vom Preis, erklärt der Peter Bloier.
Wenn wir bei den Sammlern sind, da gibt es natürlich auch wieder Sammler, die einen sehr guten Ruf haben, also wie ein Museum, wo man einfach weiss, der hat ein gutes Auge und der hat eine ganz tolle Sammlung. Der hat enorm tolle Sachen gekauft in den letzten 20 Jahren. Und natürlich ist man am liebsten in so einer Sammlung. Und nicht in einer, wo man sieht, oh, der hat eigentlich immer ein bisschen komisches Zeug gekauft. Der ist irgendwie, checkt es, glaube ich, nicht so ganz. Also da gibt es natürlich auch grosse Unterschiede.
Mit jedem Bild, mit jedem Verkauf oder mit jeder Ausstellung kann man also Prestige gewinnen oder verlieren. Die Frage ist jetzt, wer das bei diesem Punktensystem am Schluss noch den Überblick hat. Eine Möglichkeit für das sind natürlich Ranglisten. Und für die Schweizer Kunstszene gibt es zum Beispiel einmal im Jahr das Ranking vom Wirtschaftsmagazin Bilanz. Gewählt werden die 50 wichtigsten Künstlerinnen und Künstler der Schweiz. Und gemacht wird die Liste von 51 Kunstsachverständigen, Kunstkritiker oder Kuratoren von Museen oder Kunstmessen. In der Jury sitzt auch der gelernte Kunsthistoriker Peter Bloier.
Ja, wie mache ich die Rangliste? Einerseits schaue ich meine Ranglisten an von den letzten Jahren. Dass ich mich dort mal orientiere, was habe ich in den letzten Jahren gesagt, das nehme ich immer wieder vor und schaue, wie sehe ich das Jahr. Und dann natürlich erinnere ich mich an alle Ausstellungen, die ich gesehen habe in diesem Jahr. Und ich schaue sehr viel an und da kommen dann neue Namen rein, zum Beispiel, dass ich einen Künstler gesehen habe, den ich finde, die habe ich das erste Mal gesehen, das zweite oder das dritte Mal gesehen, wo ich finde, doch, das ist eine spannende Geschichte. Die finde ich, gehöre jetzt unter die 50. Und das sitze, ich sitze verhältnismäßig lang dran und schiebe auf und ab, wo ich so die Rangliste für mich mache. Es gibt so die grossen Schweizer Künstler, die natürlich immer oben rangieren, die auch nicht mehr die Jüngsten sind. Das sind ja dann auch Leute, die 30 Jahre hart geschafft haben und um das auch das verdient haben, zu den Top 10 zu gehören, also den Top 50, die immer oben sind. Aber wichtig ist ja auch, ich meine, das ist auch, das muss man ja, es ist eine ernste Geschichte, die Rangliste, und gleich darf man sie auch nicht überbewerten. Es ist ja auch ein gewisser Zufall, spielt dort mit, da tun 50 Leute beurteilen. Und natürlich tut man eben auch Leute rein, wo man den Eindruck hat, die wollen wir jetzt fördern. Und die nimmt man natürlich in die Rangliste rein und tut sie vielleicht ein bisschen weiter rufen, weil man denkt, das ist richtig. Die müssten jetzt ein bisschen mehr Beachtung kriegen.
Ob man das Ranking jetzt ernst nimmt oder nicht, reinschauen, tun wahrscheinlich die meisten Künstler einmal im Jahr. Und wenn man die aktuellste Ausgabe anschaut, vom letzten Juni, dann sind auf Platz 1 das Duo Fischli Weiss. Der Peter Fischli und der David Weiss, sie haben sich ihren Ruf mit ganz verschiedenen Werken erarbeitet. Fotoserie Airports zum Beispiel oder der Film über eine Kettenreaktion, eine Art des Domino mit den verschiedensten physikalischen Experimenten. Und ihr teuerstes Werk, laut Bilanz, haben sie das für 1.200.000 Franken können verkaufen. Mit 250'000 Franken deutlich billiger war, ist das teuerste Werk vom Aktionskünstler Roman Signer, der auf Platz 2 steht. Sein Renommee hat er sich aber also noch nicht vergolden. Auf Platz 3 kommt dann einer der Shootingstars der letzten paar Jahre, der Basler Christoph Büchel.
Ja, Christoph Büchel hat ja hier in Basel Kunst studiert und ich kenne ihn von dort her natürlich seit dem Anfang privat. Und als er noch kein Geld hatte, hat er auf der Liste geschafft, als Arbeiter Stellwände aufgestellt für unsere Kunstmacht, weil er müsse Geld verdienen, wie ihr gesagt habt, die wenigsten Künstler freuen von ihrer Kunst leben. Und so ist es mir Büchel gegangen. Das heisst, die können schwer jobben. Von dort her kennen natürlich und hat dann auch alle Ausstellungen und Interventionen gesehen, die er hier in Basel gemacht hat. Am Anfang war das hier in Basel. Und ja, und natürlich, Christoph Büchel ist auch jemand, der dann einmal den Schritt gekommen ist zu einem grossen Galerist. Hauser und Wirth, wieder einmal mehr, wo Hauser und Wirth gesagt hat, der Künstler interessiert uns. Und Christoph Büchel macht ja enorm grosse Projekte, ganz komplizierte Projekte, die einen Haufen Platz brauchen, einen Haufen Zeit brauchen und einen Haufen Geld brauchen. Und da ist natürlich unter anderem Hauser und Wirth so eine Galerie gewesen, wo das hat können ihm ermöglichen, dass die Projekte, die er hat, nicht nur auf dem Papier bleiben, sondern dass die können realisiert werden. Da ist natürlich so eine Galerie wie Hauser und Wirth ideal gewesen.
Mit seinen Installationen hat sich der Christoph Büchel in die internationale Liga vom Kunstmarkt katapultiert. Und letztes Jahr hat er in dieser Liga auch schon für Schlagzeilen gesorgt. Für einmal nicht mit der Kunst selber, sondern weil er Krach hat mit einem Museum, wo eine Arbeit gezeigt hat von ihm, die gar noch nicht fertig war. Und die war eben noch nicht fertig, weil er sich nicht mehr einig war mit dem Museum. Geplant war, wäre eine Ausstellung von der Grösse eines Fußballfelds unter dem Titel «Trainingsfeld für Demokratie». Geplant wäre zum Beispiel ein Karussell mit Bomben dran. Der Aufstieg in die internationale Liga, der könnte für einen Künstler auch ein Risiko sein, meint Peter Bleuer.
Das ist sicher ein Problem geworden für viele Künstler, dass sie dauernd liefern müssen. Und eigentlich braucht man natürlich auch noch viel Zeit, um über seine Arbeiten nachzudenken und natürlich an dieser Arbeit zu arbeiten. Das ist schon ein grosses Problem geworden, auch mit diesen Kunstmessen. Dann sind die Galeristen auf all diesen Kunstmessen und sagen immer, du, ich brauche denn etwas von mir, gib mir etwas mit. Und der Künstler sagt, ich habe nichts. Das ist inzwischen zu so ein Problem geworden. Kunst braucht Zeit. Und der Künstler kann nicht einfach so leicht etwas aus dem Ärmel schütteln. Das gibt Arbeiten, die brauchen einfach Zeit, bis sie reif sind, dass sie raus können. Und das ist heute ein Problem, dass Künstler nicht mehr liefern können. Also bei den berühmteren Künstlern, die sind nicht mal ganz berühmte, gibt es teilweise Wartelisten. Das heisst, Sammler oder Museen sagen, wir wollen etwas von diesem Künstler und es geht nicht, weil er einfach noch nicht so weit ist, wieder neue Arbeiten gemacht zu haben, die er gut genug findet, dass er sie auch rausgibt.
Mit dem Erfolg steigen also auch die Erwartungen der Kunstwelt. Und dann ist eben wieder das Management des Künstlers gefragt, die Galerie, die dann auch mal abblocken muss. Was genau die Aufgabe ist von einer Galerie und wie eine Galerie Renommee kann vermehren, das schauen wir im zweiten Teil genauer an. Input. Einer, der die Mechanik des Kunstmarkts von innen kennt, das ist der Zürcher Galerist Viktor Gisler. Er ist einer der renommiertesten Galerien weltweit und er sitzt zum Beispiel auch in dem Komitee, der entscheidet, welche Galerie an die Art Basel darf, der wichtigste Kunstmesse, die es gibt. In seiner Galerie zeigt er im Moment gerade Bilder von der Schweizer Künstlerin Pia Fries. Grosse, farbige Bilder, fast dreidimensionale, weil die Farbschichten zum Teil Zentimeter dick sind und so ein bisschen aussehen wie ein Relief. Ist das gute Kunst? Auf jeden Fall interessiert sich die Kunstwelt für die Werke. Ein grösseres Bild von der Pia Fries verkauft er heute für etwa 20'000 Franken, sagt Viktor Gisler.
Es gibt eine Angebot- und Nachfragesituation, wo wir eigentlich vom Markt her sehen. Oder wir sehen, wenn Sie können das Bild ja auch für heute für, sagen wir, 80'000 anschreiben. kann es probieren. Vielleicht verkaufe ich es, vielleicht verkaufe ich es nicht. Vielleicht zeigen mir die Leute den Vogel. Oder? Das ist ganz schlecht. Wenn ich es jetzt für 20'000 habe, jetzt habe ich schon eins verkauft dafür, dann heisst das, okay, der Markt macht das, er nimmt das auf. Oder? Das ist eine faire, sieht im Moment so aus, dass das kein Problem gibt. Das hat jetzt zum Beispiel in dieser Ausstellung niemand gesagt, dass die Preise sind zu hoch. Es haben alle Leute das Gefühl gehabt, für das, was man sieht, für das, was die Künstlerin ist, das ist eigentlich okay, ist eigentlich fair. Also bin ich richtig. Jetzt kann man das natürlich trüllen. Man kann, weil man zum Beispiel eine künstlerische Position hat, wo man weiss, da kann man ganz schnell etwas verdienen, weil es einfacher ist, also weil es heiß ist. Sagen wir chinesische Kunst, oder? Das war ganz heiß gewesen. Da hätte man natürlich können trüllen. Da hätte man können sagen, okay, wir haben 4 Käufer für die chinesische Kunst, ich kann 3-mal mehr verlangen, dann zahlt es der Kunde.
Und machen Sie das?
Nein, ich habe jetzt nicht solche Märkte. Ich bin eigentlich immer ein Gegner von dem.
Warum?
Ja, es ist, mir geht es um die Langfristigkeit. Ich muss natürlich auch wieder zurücknehmen, ich muss den Markt stützen, weil ich stehe ja dafür.
Also was heisst den Markt stützen?
Ja, wenn es runtergeht, was machen Sie denn? Sag ich einfach, der Künstler aus der Galerie schmeißen, wenn es nicht mehr verkaufen kann. Obwohl es mich interessiert, obwohl man eine Freundschaft hat, obwohl ich das Gefühl habe, es ist immer noch gute Kunst.
Es ist natürlich eine rhetorische Frage, die Viktor Gisler da stellt. Als Galerist, sagt er, muss er langfristig denken. Und das heisst, Preise, die sollen langsam steigen, dafür eben konstant über Jahre. Schwierig wird es für eine Galerie immer dann, wenn die Preise vom Künstler sinken.
Also der grösste Galerist, den ich jemals kennengelernt habe, war der Leo Castelli. Und der hat mir einmal, ich bin ein ganz junger Galerist, da hat er mir, glaube ich, eine Liechtenstein-Ausstellung gehabt. Und dann war der Golfkrieg. Und dann ist natürlich der Preis, hat er nicht mehr können, hat das Geld nicht mehr bekommen, was er vor dem Golfkrieg gehabt hat. Weil die Amerikaner sind ja auch schnell. Die haben gesagt, ja, jetzt kauft man das gerade nicht. Und dann hat er eigentlich unterschieden zwischen einem Pre-War und einem Post-War-Preis. Er hat also den Liechtenstein abgeschnitten im Preis.
Die Preise abschneiden, wie es der Viktor Gisler sagt, das gelingt aber nur den wenigsten Galerien. Sinkende Preise sind eben ein Signal für den Kunstmarkt, dass diese Art von Kunst nicht mehr gefragt ist. Und dann kann es eben passieren, dass die Preise noch ganz ins Bodenlose runterfallen. Ein Galerist, der länger im Geschäft bleiben will, braucht also ein feines Gespür für die richtige Preispolitik. Aber er braucht auch ein gutes Auge bei der Auswahl der Künstler. Ideal ist für eine Galerie nämlich eine Mischung zwischen Stars und Newcomer. Der Glücksfall für eine Galerie ist immer dann, wenn sie junge Künstler gross rausbringen und ein Leben lang begleiten. Der Aufbau vom Nachwuchs, das ist darum so etwas wie die Königsdisziplin des Galeristen. Auch der Viktor Gisler ist darum immer auf der Suche nach Talent. Und im Belgier Konrad de Dobelaar hat er wieder eins entdeckt.
Er beschäftigt sich mit Bildhauerei, also Skulptur, Skulptur und Raum. Er ist sogar so weit gegangen, dass er die ganze Galerie verändert hat. Das wissen die Leute, die schon lange in der Galerie ein- und ausgehen. Die sind sehr irritiert, aber im Positiven. Alle Künstler waren hell begeistert, wie er die Räume neu gesetzt hat.
Und also hat er Wände verschoben?
Ja, er hat Öffnungen gemacht, hat Wände verschoben. Und er ist jetzt bereits eingeladen worden in eine Ausstellung in Bern, eine Gruppenausstellung, Kunsthalle Bern, wo doch ein bestimmtes Renommee hat. Und das freut mich eigentlich sehr. Es ist natürlich wie immer, die Leute, die um mich herum in der Schweiz, sind natürlich langsam. Die brauchen ein bisschen Zeit. Man kennt den Namen nicht, oder? Ausländische Sammler, vor allem auch aus seinem Gebiet oder Leute, die es schon gesehen haben, haben ein bisschen schneller reagiert und haben bereits die Ausstellung besucht oder sogar etwas gekauft. Das ist jetzt eine Entdeckung, wo ich würde sagen, wenn einem Skulptur interessiert, was das heute noch sein kann, also aus dem Zweifel heraus, der aus den 70er Jahren kommt, von Skulptur, oder, dass das also auch noch machen kann, und dem, was man jetzt, sagen wir, mit einem Damien Hirst oder mit einem Jeff Koons als Skulptur kennen in den letzten Jahren, ist ganz ein interessanter, verschmitzter junger Belgier, der sehr gute Arbeiten macht, anspruchsvoll, aber auch visuell sind sie eigentlich ein Ereignis. Es war sehr schön.
Und das Talent wird jetzt kontinuierlich aufgebaut.
Ich mache das zusammen mit einer belgischen Galerie. Die Hauptaufgabe von mir wird jetzt sein, auf der einen Seite natürlich interessante Leute für ihn zu finden. Auf der anderen Seite ist...
Was sind interessante Leute?
Ja, das sind Kuratoren, die das sehen. Es sind sehr viele da. Wir haben sehr viele Leute aus dem Ausland gehabt, was mich sehr gefreut hat. Auf der anderen Seite natürlich Sammler. Ich bin jetzt gerade mit der holländischen Sammlung am Arbeiten, wo Skulptur sammelt, junge Skulpturen, und der hat sehr gut reagiert. Und der läuft das eigentlich auch so, die redet schon darüber. Also der hat dann schon wieder von jemand anderem gehört, dass hier in Zürich der junge Künstler war und es eine gute Ausstellung war. Also das geht jetzt eigentlich darum, ein paar Interessenten zu verknüpfen, damit man ein bisschen für den Künstler zu den finanziellen Möglichkeiten kommt, dass ja auch etwas verkauft ist, das Studio zahlt ist etc. Dass ich wieder Geld zurück habe bei meiner Finanzierung, weil ich habe mir schlussendlich das Geld gegeben, damit ich die Skulptur auch machen kann. Und der zweite ist natürlich, im Markt innen das Werk zu zeigen. Also das ist eine Möglichkeit, sind jetzt Kunstmessen. Also jetzt gehe ich auf New York, Ende Monat ist die Armory und dann werde ich sicher, nehme ich dort jetzt eine Arbeit mit, respektive zwei von ihm, und habe auch in Amerika bereits von der Art Basel eine verkauft. Das heisst, ein bisschen Interesse ist bereits da. Denn der dritte Punkt ist natürlich der, dass man eine Verortung vom Kontext machen muss. Also irgendwie,
was heisst das?
Ja, so Künstler rundum. Also wer könnte jetzt interessant sein? Welche Position könnte man jetzt miteinander zeigen? Also es ist eben die Gruppenausstellung, die zum Beispiel jetzt eine Kuratorin macht in der Kunsthalle Bern, wo dann aber auch, glaube ich, in Dijon und ich bin nicht ganz sicher, aber irgendwie, glaube ich, in Holland in einem Museum wird sein.
Warum ist das wichtig, dass er mit anderen Künstlern zusammen gezeigt wird?
Also ganz gut ist natürlich, wenn man das machen kann, im Vergleich mit älteren Künstlern, also die vielleicht 10, 20 Jahre älter sind, wo man Qualität kann sehen. Also der Betrachter sieht die Qualität, er sieht, das hebt eigentlich sehr gut mit einer Position, die schon 20 Jahre oder sogar Kunstgeschichte ist.
Der Vergleich mit einem Altmeister ist quasi der Qualitätsnachweis für einen jungen Künstler. Und im Idealfall färbt der Raum vom grossen Vorbild auch gerade noch ein bisschen ab. Um eine Künstlerkarriere zu planen, muss der Galerist also in erster Linie die Karriere von dem seinen Werk planen. Wo werden sie wann zeigen? Am meisten Renommee zu holen, gibt es mit Ausstellungen in grossen Museen. Etwas höchste von den Gefühlen wäre eine Ausstellung im Museum of Modern Arts New York oder eine in der Tate Gallery in London. Als öffentliche Institutionen haben diese Museen quasi die Funktion eines Qualitätssiegels im Kunstmarkt.
Letztendlich ist es geht es natürlich immer wieder um eine gewisse Adelung eines Werkes. Oder? Und weil ja das Geld draussen ist, also ich traue dem natürlich nicht mehr, ich bin da ein bisschen distanzierter, meint man das Museum Six. Oder? Ich tue das akzeptieren, aber gleichzeitig mache ich ein Fragezeichen, ob das heute überhaupt noch so ist, weil sehr viele Museen natürlich auf Privatsammler gestützt sind. Weil die öffentliche Hand sich leider immer mehr aus dieser Aufgabe verabschiedet hat. Oder? Es sind immer mehr eigentlich das amerikanische Modell, wo amerikanische Bürger, also Sammlerfreunde, ein Museum finanzieren und die natürlich auch letztendlich wahrscheinlich befehlen, was dort soll sein. Sagt das in Anführungs- und Schlusszeichen. Und die Adelung für den Künstler über die öffentliche Institution, die gilt nach wie vor, plus natürlich auch die sogenannte Privatsammlung, wenn sie etwas aufgebaut hat, wenn sie ein Renommee aufgebaut hat. Da gibt es ein paar Sammler, die das gemacht haben, wo man dann sagt, also wenn der Künstler in dieser Sammlung ist, oder sind so viele Leute die Arbeit, in dieser Sammlung ist Seb und Seb und Seb vorhanden, und dann kann man natürlich auch sagen, das ist natürlich ganz toll.
Auch da wieder vor allem darum, weil der Platz in so einer Sammlung ein Signal gibt an potenzielle Käufer, schaut der junge Künstler da, der spielt in der gleichen Liga wie die Etablierten von der Branche. Mit der geschickten Verkaufspolitik an die richtigen Käufer verhilft der Galerist am Werk eines Künstlers also zu Prestige und zu Bekanntheit. Die Frage ist jetzt aber, wie der Galerist weiss, um wie viele Franken der Marktwert steigt mit zwei, drei wichtigen Ausstellungen. Und irgendwann ist man dann eben bei dieser Frage, gibt es wirklich Bilder, die objektiv 1 Million Franken wert sind?
Die in diese Kategorie einsteigen, das ist im Moment ein Prozess im Markt, Angebot und Nachfrage. Da müssen wir jetzt schauen, ist das ein Bild, wo die obere Kategorie von Preisentscheidungen trifft. Gibt's, kann man sagen, ist, das ist ein Bild, das im Vergleich zu den Auktionsresultaten oder zu Privatverkäufen bei den Galerien die Preissumme schon gelöst hat.
Was nehmen Sie da für Kriterien an, zum Beispiel?
Ja, das ist sicher vergleichbare Werke. Also die Kriterien sind der Aktionskatalog, wir rufen die Kollegen an, wir schauen selber, was haben wir dann und so verkauft, wie war das gewesen. Wir fragen natürlich auch, es gibt dann Angebote oder Leute, die wir anrufen, die Sammlung, kannst du dir vorstellen, ist das ein Preis? Das ist so ein Findungsprozess. im Markt selber. Also das sind ein paar Leute, die sich das überlegen. Oder? Es gibt natürlich immer Ausreißer. Manchmal meint man, es sei etwas ein Ausreißer und dann bewahrheitet sich das negativ. Das heisst, das ist die Realität. Oder? Gerade jetzt in den letzten fünf Jahren haben wir eigentlich immer gedacht, es kann ja nicht sein, dass etwas so teuer ist. Das muss ein Ausreißer sein. Und ein halbes Jahr später haben wir wieder die Auktionsresultate durchgearbeitet. Und es ist auf dem Niveau weitergegangen. Also das ist natürlich auch etwas, wo eine Erkenntnis ist, wo man in den letzten Jahren bekommen hat, dass das so grausam gestiegen ist. Dass eigentlich wirklich im Sinne der Grausamkeit, dass es für den Kunsthändler fast keine Möglichkeit mehr gibt oder auch für einen normalen Vermögendensammler fast keine Möglichkeit mehr gibt, jetzt gewisse Positionen noch zu ergänzen, weil jetzt das einfach so gewaltig im Preis gestiegen ist. Oder?
Gewisse Kunst könnte sich also fast nur noch Milliardär leisten. Von dem Kunstboom, dass immer mehr Geld rum ist, profitieren in erster Linie auch die Kunsthändler, die Kunst aufkaufen und später versuchen, teuer weiter zu verkaufen. Einer der berühmtesten in diesem Bereich, das ist der Charles Saatchi. Das ist ein reicher Unternehmer aus der Werbebranche, der aus London stammt und ein erfolgreicher Sammler und Kunsthändler ist. Sein Rezept? Im grossen Stil Werke von jungen Künstlern einkaufen, die im Trend sind, selber die Werbetrommel rühren und dann einen Teil davon wieder weiterverkaufen.
In der letzten Zeit ist er natürlich nochmal gewachsen. Er hat mit Philips, das Auktionshaus, hat er eine Partnerschaft eingegangen, also ein privater Sammler, der eigentlich eine Art Privatmuseum führt, geht mit einem Auktionshaus eine geschäftliche Verbindung ein, wo es darum geht, eigentlich eine Art wahrscheinlich schnell junge Künstler aus der ganzen Welt zu sichten und die natürlich in das System einzuspeisen. Das ist eine Geschäftsidee, da kann man nicht viel dagegen sagen, aber es ist natürlich auch eine Business-Idee, also eine Geschäfts- oder Business-Idee mit diesen Künstlern, wo vielleicht jetzt auch wieder ein paar Leute würden sagen, das ist eigentlich auch klar, warum man das macht. Oder? Es ist eigentlich auch klar, dass es um letztendlich nur Geld verdienen geht.
Und es geht eben nur noch ums Geld, also nur noch investieren, verkaufen, Gewinn machen. Der Charles Saatchi macht eigentlich nur das, was alle machen, Kunst kaufen, networken und dann weiterverkaufen. Aber, und das macht ihn eben berüchtigt, er kümmert sich nicht um die Standesregeln der Branche. Und unterdessen gäbe es eben immer mehr Händler und Galeristen, die so geschäftet.
Es war jetzt ein Fall, wo gross diskutiert wurde. Es hat ein Freund von mir, der auch eine Galerie hat, der hat eine Kunstsammlung aufgebaut in kurzer Zeit und hat die verkauft auf der Auktion, ohne dass er den Kollegen, die es verkauft haben, vorher dann die Möglichkeit gegeben hat, gewisse Bestände aus dieser Sammlung, die sie ihm verkauft haben, zurückzuverkaufen, weil der Kollege dann gesagt hat, ja, letztendlich, warum soll ich das machen? Der Sammler macht das heute ja auch, der geht ja auch nicht unbedingt in die Galerie und geht es gerade retour, sondern geht auf die Auktion, wo er im Moment vielleicht den meisten kann erzielen kann. Und das ist vielleicht ein Tabubruch gewesen. Das hat man vielleicht jetzt schon nicht erwartet, dass ein Galerist im Markt das noch so machen würde.
Aber die haben ja ihm ja gehört, er hat ja die gekauft gehabt. Warum dürfen die denn nicht einfach so an irgendjemanden wieder weiterverkaufen?
Die dürfen. Es geht ja nur darum, dass er eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz verletzt.
Das ist ein ungeschriebenes Gesetz gewesen, dass man eigentlich, wenn man eine Sammlung aufbaut, wenn man sie wieder verkaufen will, dass man wieder zuerst die fragt, die einem die Werke verkauft haben.
Das ist richtig, stellt sich vor, wie sie können profitieren können. Wenn ich ja eine Arbeit mache mit einem Sammler, dann tut er doch von meinem Auge profitieren, auch von meiner Vorauswahl. Und sagen wir, ich kommt eine Sammlung über, kommt ein paar Arbeiten über und im Zeitpunkt von 10 Jahren entscheidet er sich, das zu verkaufen. Jetzt ist eine Wertsteigerung, gehen wir mal davon aus, da ist eine Wertsteigerung drin. Dann weiss ja nicht, dass fair, dass er zum Beispiel mir zuerst Chancen gibt, natürlich zu Marktpreisen, das ist klar, die Arbeit wieder zu erwerben, die ich vielleicht weiter platzieren kann, weil ich habe ihm sie auch verkauft. Und vielleicht hat er ja auch, wenn er ehrlich ist, von dem profitiert, dass er so eine Beziehung hat können eingehen. Jetzt, wie gesagt, sie sagen selber, ich bin doch frei zu machen, was ich will. Selbstverständlich sind sie frei zu machen, was sie wollen, aber es ist eigentlich im Kunstmarkt nicht unüblich, dass man zuerst dann wieder zu der Galerie zurückgeht und sagt, ich habe es von euch gekauft, ich möchte es verkaufen, habt ihr einen Kunden dafür, wie können wir uns einigen? Das ist eigentlich etwas, was, ich würde jetzt mal sagen, im ethisch-moralischen Bereich liegt. Jetzt war das ein Kollege von uns und der hat das nicht gemacht. Und für einen Haufen von meinen Kollegen hat er eigentlich ist er in etwas eingetrampelt, was er lieber nicht erzählen.
Also das rächt sich dann vielleicht langfristig, wenn man eben die anderen Teilnehmer im Kunstmarkt so verärgert.
Das weiss ich nicht, ob es langfristig sich rächt. Es ist sicher so, dass sich gewisse Leute Gedanken gemacht haben. Aber wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, wo eigentlich letztendlich nur die Resultate zählen. Jetzt kann sein, dass er vielleicht in einem anderen Bereich so erfolgreich ist und die Leute sind wieder abhängig von ihm, dass das vielleicht wieder vergessen ist in ein paar Jahren. Das weiss ich nicht. Aber das ist einfach jetzt ein Beispiel, das gerade passiert ist, wo unsere Kunstwelt ein bisschen beschäftigt hat. Ja.
Wenn sich jemand also nicht an die Regeln hält, dann muss er sehr erfolgreich sein. Weil wehe, wenn es nicht klappt, dann kann es ziemlich eng werden. Ohne Netzwerk kommt man im Kunstmarkt nicht weit.
Input.
Die Preise im Kunstmarkt, die kennen seit 7 Jahren nur noch eine Richtung. Und das ist aufwärts. Dass ein Bild für mehr als 1 Million $ verkauft wird, in der Kunst ist das heute keine Seltenheit mehr. Für welche Bilder jemand so viel Geld auf den Tisch legt, das schauen wir in diesem Input genauer an.
Input.
Die Sparte der Kunst, die am meisten boomt, das ist die Gegenwartskunst. Kunstauktionen sind hip und wer Geld hat und etwas auf sich gibt, der fördert junge Kunst. Und weil die Preise immer weiter steigen, zieht das auch Spekulanten an. Ein Porträt, das Andy Warhol von Elizabeth Taylor gemacht hat, zum Beispiel, vor 6 Jahren hat das noch für 3,2 Millionen Dollar den Besitzer gewechselt. Das letzte Jahr ist das gleiche Bild wieder in eine Auktion gekommen und laut der Agentur Artprice.com hat es dann 21 Millionen Dollar gekostet. Macht satte 18 Millionen Gewinn. Durchschnittlich, schreibt die Agentur Artprice.com, sind die Preise im Kunstmarkt in den letzten 7 Jahren um 18% pro Jahr gestiegen.
70.000 Franken jetzt. Letzte Chance. 70.000 zum ersten, zum zweiten und zum dritten.
Mit dem vielen Geld, das hier in Kunstmärkte gepumpt wird, ändert sich auch das Machtverhältnis langsam. Mit ihren Millionen bringen die neureichen Kunstsammler das fein austarierte Prestige-System ins Wanken. Und zentral für die neue Klientel, die hier mitmischelt im Kunstmarkt, das sind Auktionen. Da geht die Kunst ja per Definition an den, der am meisten Geld zahlt. Einer, der den Kunstboom der letzten Jahre miterlebt hat, ist der Peter Bloyer, der Direktor der Liste, der Messe für junge Kunst. Der Auktionsmarkt funktioniert eben nach ganz anderen Regeln wie dem Markt der Galerien, erklärt er.
Beim eigenen Galerist sind Preise unter Kontrolle. Das heisst, der Künstler bespricht seine Preise mit dem Galerist. Und die Galeristen besprechen ihre Preise mit den Kollegen, die der gleiche Künstler vertritt. Und man geht den normalen Weg. Das sind Bilder nicht einmal, kosten sie so viel am nächsten Tag so viel, sondern das ist eine überlegte Angelegenheit, die man über Jahre plant. Und das Auktionshaus ist ja etwas ganz anderes. Da kommen einfach Bilder, die jemand nicht mehr will, sagt er, ich will die verkaufen und gibt sie in ein Auktionshaus. Erben, wo eine so eine Kunstsammlung erben, die sagen, wir wollen lieber das Geld als die Kunst. Und dann gehen sie in ein Auktionshaus. Und das hat ja wie nur mit dem Tagesbedürfnis zu tun. Wie ist der Preis von diesem Künstler an diesem Tag? Und wie ist jemand bereit, an diesem Tag, wie viel ist er bereit auszugeben? Da gibt es reiche Leute, die einfach unbedingt von diesem Künstler etwas wollen. Und dann sind sie bereit, alles auszugeben für das. Aber das heisst nicht, dass das der Preis ist, den sonst der Künstler hat.
Bei den Auktionen spielt das Gesetz von Angebot und Nachfrage und die Preise, die sind öffentlich. Ein ganz anderes System als bei den Galerien, wo der Galerist die Preise von seinen Künstlern selber bestimmt und die auch nur denen bekannt gibt, die etwas kaufen wollen. Die Auktionen sind darum für die Galeristen eine grosse Konkurrenz.
Ja, es ist ein bisschen eine gefährliche Sache. Das ist klar, das kann ganz toll sein für den Galeristen. Das kann man seinen Kunden sagen. Schau mal, wie billig ihr etwas haben können kaufen, wie teuer jetzt das ist. Und umgekehrt ist natürlich, wenn das Gegenteil ist, dass Kunst dann auf einmal niemand mehr kaufen will. Oder dass die Preise sinken, weil einfach kein Interesse da ist. Das ist natürlich für den Galeristen dann schwer.
Kann man das beeinflussen als Galerist?
Indem man es selber kauft. Das ist natürlich so, dass der Galerist bei gewissen Künstlern selber auf die Auktion geht. Das heisst, er wird nicht selber gehen, er wird jemanden schicken, dass man nicht weiss, dass das von ihm ist, um den Preis hochzuhalten. Und wird vielleicht das Werk selber kaufen.
Was wird gemacht?
Das wird gemacht, das ist klar. Aber wie man ja weiss, geht es da um ganz grosse Namen. Das ist ja, da geht es um Promille von Künstlern. Das sind ja ganz wenige Künstler, die eigentlich so Preise haben. Das ist ja, man muss sich immer wieder im Klaren sein, der Großteil der Künstler kann nicht leben von seiner Arbeit. Und die da so Millionen abkassieren, das sind ja wenige. Und beim Auktionshaus, das muss man sich auch im Klaren sein, verdient der Künstler nichts. Der Künstler hat das Werk vielleicht für 1'000 Franken verkauft und hat von diesen 1'000 Franken 50% gekriegt, also 500 Franken. Und nachher geht es für 10 Millionen 20 Jahre später und der Künstler hat nichts davon.
Der Künstler und sein Manager, der Galerist, haben also kein grosses Interesse an den Auktionen. Erstens, weil sie nichts daran verdienen und zweitens, weil sie dann auch den Weg von ihren Bildern nicht mehr selber mitbestimmen können.
Der Galerist schaut ja, wenn man was verkauft. Und wenn ein Galerist eine Arbeit von einem Künstler hat, wo er den Eindruck hat, dass sie eine sehr, sehr gute Arbeit, dann wird er diese Arbeit nicht jedem geben. Sondern er wird schauen, dass die Arbeit auch an einen guten Ort kommt. Das heisst, er wird sie in einem Museum verkaufen, wo er denkt, dort ist es ein guter Ort, oder er wird sie in einem guten Sammler verkaufen. Er wird sie nicht in einem Kunsthändler verkaufen, der zwar vielleicht sogar bereit ist, noch mehr zu zahlen. Weil er genau weiss, er kauft das und zwei Jahre später wirft er es wieder auf den Markt. Und der gute und seriöse Galerist ist an dem nicht interessiert.
Gegen die Macht vom Geld können sich die Galeristen aber immer weniger wehren. Je mehr Geld im Spiel ist, desto eher geht das Bild dann halt gleich an den Käufer, der am meisten zahlt. Und je höher die Preise, desto weniger können auch die öffentlichen Museen mitheben mit den milliardenschweren Kunstsammlern. Und das hat Konsequenzen. Das heisst nämlich, dass nicht die Fachwelt, die öffentlichen Museen schlussendlich entscheidet über gute Kunst, sondern nur noch die Sammler mit dem dicken Portemonnaie. Die jetzige Qualitätskontrolle vom Kunstmarkt funktioniert also je länger, je weniger.
Input.
Geld wird immer mehr zum Maßstab für gute Kunst. Einer, der das aus der Praxis kennt, ist der Galerist Viktor Gisler von der Zürcher Galerie Mai 36. Im Prinzip kann er sich ja darüber freuen, dass immer mehr Geld herum ist. Schließlich gehört die Suche nach vermögenden Kunden zu der Hauptaufgabe von seinem Job. Und trotzdem, ihn stört es, dass die Mächtigen von der Kunstwelt ihre Macht immer ungenierter ausspielen.
Das ist zum Beispiel mit viel Geld, mit sehr, sehr viel Geld, praktisch laut Marketinginstrumente können spielen. Laut meine ich, überall Werbung können machen, riesige Stände auf der Kunstmesse, grösste Bestände an Einkäufen von Kunstwerken zu machen. Das ist natürlich etwas, wo man vielleicht vor 30, 40 Jahren noch nicht so in dem Ausmaß wahrgenommen hat und gemacht hat.
Wer macht denn das so? Also mit grossem Werbeaufwand Künstler pushen?
Ja, das ist sicher so, dass eine Galerie, wo vielleicht der grösste Global Player ist, der Larry Gagosian in unserem Markt. Das ist ja vielleicht einer der absoluten grössten Galeristen. Ich kenne ihn noch aus einer ganz anderen Zeit. Der ist zu dem geworden, weil er sehr grosse Risiken fährt und eigentlich vor einem Haufen Sachen nicht zurückschreckt und weil er sicher auch die vermögendsten Menschen von dieser Erde kennt und es ihm natürlich möglich ist, zu sagen, ich habe jetzt 5 Verkaufspunkte, ich rede jetzt von 5 Galerien, oder? Auf verschiedenen Kontinenten auch. Und es gibt natürlich eine Hebelwirkung, wenn eine so eine Galerie einen Künstler aufnimmt und natürlich in seine Vertriebskanäle und in seine Marketingmaschinerie hineinnimmt. Das ist ganz klar. Also wir reden hier wahrscheinlich von mehr als 150 Mitarbeitern, die so eine Galerie hat. Und in dem Moment, wo wir hier reden, ist sicher irgendwo einer von den Larry Gagosian-Mitarbeitern gerade an einem Kunstwerk anbieten oder verkaufen.
Wie der Charles Saatchi aus London ist auch der New Yorker Kunst-Tycoon Larry Gagosian einer, der zeigt, was er hat. Und mit seinen finanziellen Möglichkeiten von einer Grossgalerie können dann eben auch an den Auktionen wieder Einfluss nehmen, erklärt der Viktor Gisler.
So sind wir jetzt ganz offen und ehrlich. Das passiert ganz, ganz sicher tagtäglich an jeder Auktion. Wir wissen ja nicht, was die Hintergründe sind für ein Gebot. Ob das jetzt eine Privatsammlung ist oder ob das der Handel ist, der es einkaufen für das eigene Portfolio oder der es einkaufen will, um eine Marktpflege zu machen. Das ist sicher so, das weiss auch der seriöse Sammler.
Marktpflege heisst das also, wenn der Galerist an die Auktion geht und schaut, dass die Preise von seinen Werken nicht zu tief runtergehen oder umgekehrt, dass ein Werk auch ab und zu mal einen Rekordpreis macht und so in die Schlagzeilen kommt. Für Leute, die all die Mechanismen vom Kunstmarkt nicht kennen, ist die Frage nach dem richtigen Preis für ein Bild schwierig zu beantworten. Die Frage ist vielmehr, ob es bei diesem Millionenspiel schlussendlich überhaupt noch so etwas gibt wie eine objektive Qualität. Das man kann begründen und das Argument hat, warum das Werk von einem Künstler jetzt eben 10, 15 oder 50 Millionen kostet. Qualität werde sich am Schluss durchsetzen, meint Viktor Gisler.
Das Tolle ist, am Ende gibt es ein Werk von dem Menschen, Künstler. Wenn das Werk eine Relevanz hat, das kann regional sein, national sein, international sein, ist alleweil etwas da. Und aus dem heraus gibt es natürlich nachher dann auch ein Angebot und eine Nachfrage. Es gibt Leute, die das haben wollen, es gibt Leute, die das mehr haben davon, es gibt Leute, die das, also die Museumsleute, die öffentliche Hand, die das muss haben. Und aus dem heraus ergibt sich auch das ganze Spiel und es gibt sich auch dann wahrscheinlich den richtigen Preis. Es ist doch völlig verständlich für mich, dass eine kulturelle Leistung, sagen wir jetzt, gehen wir jetzt zurück auf die Schweiz, oder wir haben jetzt den Giacometti haben wir jetzt auf dem Geld. Oder? Jetzt, wenn ein Giacometti auf den Kunstmarkt kommt, ist das auch so, dass der heute natürlich nicht mehr das Geld kann kosten, was er vor 20, 30 oder 40 Jahren gekostet hat, sondern wir haben ja auf dem Geld, also unser Land, unser Kulturraum identifiziert sich mit dem Werk von Giacometti. Und es ist doch ganz klar, dass so etwas seinen Preis hat.
Wie kommt das Bild zu seinem Preis? Kurzfristig kann man mit geschicktem Marketing und genug Geld auch junge Künstler für Millionen verkaufen. Langfristig wird sich aber das Qualitätssystem vom Kunstmarkt durchsetzen. Entscheidend bei der Bewertung von Kunst ist immer der Faktor Zeit.
Input.